Das zentrale Thema in den Werken des schwarzen Schriftstellers Colson Whitehead ist der Rassismus in den USA. Jene rechtlichen, gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Muster der Diskriminierung, die weit in die Geschichte der Vereinigten Staaten zurückreichen und die immer noch nicht überwunden sind. Die Biografie des Autors immerhin zeigt, dass gesellschaftlicher Wandel möglich ist. 1969 in eine Familie der oberen Mittelschicht New Yorks hineingeboren, besuchte Whitehead die renommierte Trinity School und studierte anschließend in Harvard. Er schrieb für die New York Times und lehrte an den besten Universitäten der USA, unter anderem in Princeton, Columbia und Richmond. 9 Bücher hat er mittlerweile veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Sein zuletzt veröffentlichter Roman Underground Railroad wurde ein internationaler Bestseller und mit dem Pulitzer Prize for Fiction sowie dem National Book Award ausgezeichnet. Jetzt ist in deutscher Übersetzung von Henning Ahrens der neue Roman mit dem deutsch-englisch gemischten Titel Die Nickel Boys erschienen, über den ich nun mit meinem Kollegen Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Whitehead bleibt ja seinem Thema treu im neuen Roman. Das merkt man schon auf den ersten Seiten. Dieses Mal befinden wir uns nicht wie in Underground Railroad in der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, sondern im Jahre 1962. Wir lernen den schwarzen Schüler Elwood Curtis kennen, eine sympathische Hauptfigur, ein Junge, der keineswegs naiv ist, der um den Hass der Weißen auf die Schwarzen weiß, der aber optimistisch, so könnte man sagen, in die Zukunft blickt. In welchen familiären Verhältnissen wächst denn dieser Elwood auf, Herr Bartels?
Ja, Elwood ist, Sie sagen es, ein 15-, 16-jähriger Junge und er wächst bei seiner Großmutter auf, bei seiner Großmutter Hattie, weil seine Eltern ihn ja von heute auf morgen in Richtung Westküste verlassen haben. Er wohnt in einer kleinen Stadt, also Tallahassee heißt diese Stadt, Tallahassee, Florida, in einem schwarzen Viertel, eben bei seiner Großmutter. Und er schlägt sich mit Jobs durch, er arbeitet als Tellerwäscher zuerst, dann arbeitet er in einem Kiosk bei einem Mr. Marconi, der große Stücke auf ihn hält. Und er geht zur Schule, er ist ein guter, aufmerksamer Schüler und wird dann auch von seinem Lehrer gefördert und soll eines Tages dann auch ja mal aufs College gehen. Und er ist noch auf der Highschool und er soll erst mal so ein paar Seminare belegen, um dieses College zu besuchen, auf diesem College. Und so geht diese Geschichte dann weiter. Sie führt dann in ein zweites Kapitel. Er trampt in dieses College mit einem ja, anderen schwarzen Mann, der ja ein riesengroßes Auto fährt. Und die beiden werden dann angehalten auf der Straße von Polizisten. Und mutmaßlich ist das Auto geklaut. Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls kommt dieser Elwood, der eben ja eigentlich eine hoffnungsvolle Karriere möglicherweise hat, der kommt eben nicht auf das College an diesem ersten Tag, wo er da hingehen soll, sondern er landet im Nickel, in einer ja, Besserungsanstalt, einer Schule, wie immer man diese Anstalt jetzt nennen möchte.
Und bevor wir jetzt auf dieses Leben in der Besserungsanstalt eingehen, gehen wir vielleicht nochmal 2, 3 Seiten zurück in dem Roman. Ganz entscheidend ist, dass Elwood zu Weihnachten von seiner Großmutter eine Platte mit Reden seines Idols Martin Luther King geschenkt bekommt. Und diese Leitsätze des berühmten Predigers, die werden jetzt Elwood ein Leben lang beschäftigen. Und beiläufig sagt die Großmutter Hattie, die Sie gerade auch erwähnt haben, einen, wie soll man sagen, folgenschweren Satz, nämlich Jim Crow verschwindet nicht einfach so. Gemeint ist eine Bühnenfigur namens Jim die Krähe. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist so eine Figur, die im 19. Jahrhundert von Weißen eigentlich ja erdacht wurde, erfunden wurde. Stichwort ist hier Blackfacing, so eine Bühnenfigur, die einen Schwarzen darstellen soll, einen singenden und tanzenden Schwarzen, der ja ein bisschen hinterlistig ist, der ein Schwindler ist, der aber auch recht intelligent ist. Und dieser Jim Crow, Crow, die Krähe, ja, das ist dann einfach ja ein Synonym dann später geworden für Gesetze, die nach der Abschaffung der Sklaverei erlassen wurden, so von Ende des 19. Jahrhunderts bis ja in die Mitte, also bis in die 60er Jahre eigentlich hinein. Das sind eben Rassengesetze, die wurden dann Jim Crow-Gesetze genannt. Und das meint die Großmutter Hattie damit, dass dieser Jim Crow nie verschwindet. Es geht darum.
Und das also, kann man also natürlich auch daran sehen, dass dann der Elwood tatsächlich in diesem Prozess, obwohl er ja seine Unschuld beteuert und mehrfach sagt, dass er nichts damit zu tun hat mit dem geklauten Wagen, dass er eben trotz alledem in die Besserungsanstalt geschickt wird. Und insofern hat Großmutter Hattie ja auch recht. Vielleicht schauen wir uns jetzt mal an, wie es dazugeht in diesem Nickel-Dorf. Dort herrscht ja ein sadistischer Oberaufseher namens Maynard Spencer. Was ist das für ein Kerl und was für ein Regime hat er dort errichtet in dem Nickel?
Naja, das ist natürlich ein Unterdrückungs- und Folterregime, so wie sich das nach und nach rausstellt. Man müsste vielleicht aber vorweg noch schicken, also so wie der Elwood auf diese Schule kommt, es sieht erstmal von außen wirklich ganz hübsch aus. Er ist ganz überrascht, also wie gepflegt das da alles mit Rasen und so einen Anlagen, wie das dazugeht. Er hatte sich da was ganz anderes drunter vorgestellt, Stacheldraht und hohe Mauern und so und merkt dann nach und nach, ja, es sieht eben nach außen ganz hübsch alles aus, aber nach innen und auch die Räume für die Jungs sehen wohl furchtbar zerschlissen aus. Und dann, Sie sagen es, dieser Spencer, das ist eben ja einer der Oberaufseher und der quält diese Kinder, der quält diese Jungs wegen kleinsten Vergehen. Und man muss dann vielleicht sagen, es gibt hier ein sogenanntes weißes Haus auf diesem Gelände und in diesem weißen Haus, so nennen die Kinder das, weil das weiß gestrichen ist, dieses Haus, und es recht unscheinbar wirkt. Hier werden halt die Jungs gefoltert, hier werden ihnen Prügel verabreicht und hier kommen sie eben wirklich ganz anders als ganz andere Menschen wieder raus, wenn sie eben nachts von diesen Aufsehern aus ihren Betten geholt werden, um hier gefoltert zu werden. Dieses weiße Haus wird manchmal auch Eiscremefabrik genannt. Also das ist ein Witz eigentlich von denen, also ein makabrer Witz, weil sie eben mit schillerndsten Blessuren eben aus diesem weißen Haus wieder zurückkommen. Deswegen Eiscremefabrik.
Auf der Anlage herrscht strenge Rassentrennung, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Und den Schwarzen, wir ahnen es, geht es besonders an den Kragen. Wer renitent ist, der wird auf schlimmste Weise gefoltert oder sogar ermordet und auf dem anstaltseigenen Friedhof verscharrt. Es geht für die Jungs also darum, irgendwie durchzuhalten und zu überleben, denn mit der Volljährigkeit endet die Tortur, zumindest in diesem Lager. Dennoch denkt Elwood an Flucht. Warum?
Weil er merkt, er kommt mit dem Verhalten, das er sich so zurechtgelegt hat, um durch dieses eine oder möglicherweise zwei Jahre Aufenthalt in dieser Anstalt durchzukommen, dass er damit nicht weiterkommt. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, diese Zeit zu überstehen. Und er merkt, all diese Möglichkeiten haben einfach keinen Zweck. Also ob man auf Anwälte hofft, ob man darauf hofft, da so ein bestimmtes System durchzulaufen, halt sich durch gutes Betragen fortzuentwickeln. Er merkt das im Laufe der Zeit, das hat alles keinen Zweck. Deswegen, es mündet alles darauf hinaus, dass er auch irgendwann versucht zu fliehen aus dieser Besserungsanstalt.
Und mehr dürfen wir tatsächlich nicht verraten. Es wird dann ungeheuer spannend, was dann alles passiert. Während der Vorgängerroman, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, Underground Railroad mit hyperrealistischen Szenen, so könnte man sagen, beeindruckt, bleibt Colson Whitehead in den Nickel Boys durchweg einem strengen Realismus verpflichtet. Und man muss vielleicht an dieser Stelle ergänzen, das ist eine Anstalt, wie sie Whitehead in dem Roman beschreibt, tatsächlich gegeben hat. Und da stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, diesen grausamen Stoff noch einmal fiktiv zu bearbeiten. Mit welchen erzählerischen Mitteln versucht denn Whitehead, diese Frage zu beantworten?
Ja, das Schöne daran ist, dass man sich diese Frage wirklich stellt und denkt, ist das jetzt ein Sachbuch? Weil es beginnt so ein bisschen sachbuchmäßig auf diesen realen Fall dieser Schule, die es tatsächlich gegeben hat, die 2011 geschlossen wurde, wo dann Leichen entdeckt wurden, auf deren Gelände und Skelette entdeckt wurden, was ein großer Skandal dann in Amerika war 2014. Da hat Whitehead das auch alles zum ersten Mal erfahren, dass er darauf rekurriert und er fängt diesen Roman, ich finde, so ein bisschen sachbuchmäßig an, um dann aber schnell seine Hauptfigur vorzustellen, um dann eben literarischer sozusagen zu werden. Und das Interessante daran ist, dass er dieses Material, was er da zur Verfügung hatte, dass er das unheimlich schön ja mischt, dass er so immer wieder wahre Geschichten mit einpflicht, dass er die Jungs, mit denen der Elwood da seine Zeit verbringt, dass da immer wieder Fälle auch vorgestellt werden. Die haben dann auch so ein bisschen was Sachbuchmäßiges und dann aber eben immer wieder mit unheimlich einer genauen, präzisen Sprache eben dieses Fiktive reinbringt, eben seine beiden Helden, also es gibt Elwood, es gibt einen anderen Helden, der heißt Turner, das ist der beste Freund von ihm, wie er diese beiden dann darstellt, das ist von der Literarizität halt schon eine große Leistung.
Vielleicht gehen wir nochmal in die Tiefe. Mit welchen literarischen Instrumentarien arbeitet hier Whitehead überhaupt? Worin besteht seine große Kunst?
Ja, es ist so, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich mitten in der Zeit dieses Romans, dieser Anfang der 60er Jahre, dass man da wirklich mit drin ist, dass man darin lebt sozusagen, weil Whitehead ganz fein immer wieder so Zeitkolorit eben einfangen kann. Da wird dann mal Elvis aus dem Radio gehört von den Jungs oder ja, irgendwann sagt ein Radiosprecher auch mal, es kommt ein großer Kampf auf uns zu von Sonny Liston gegen einen ja noch unbekannten Boxer namens Cassius Clay. Und da sagt dann der Turner, also einer von den beiden Jungs, na, den werden sie auch wieder ganz schnell auf die Bretter schicken. Und man weiß natürlich, aus Cassius Clay wurde dann Muhammad Ali. Oder auch in dem dritten Teil, wo es um den älteren Elwood geht, der schon dann so als Umzugspacker arbeitet, da wird darauf hingewiesen, dass er immer wieder gerne einen Film guckt, der heißt Flucht in Ketten. Das passt auch ganz gut natürlich dann zu diesem Roman. Da geht es um zwei Männer, die aneinander gekettet eine Flucht wagen aus einem Gefängnis, auch in Florida. Das sind Sidney Poitier und Tony Curtis. Und da resoniert halt der Elwood, warum er eigentlich genau diesen Film immer wieder so gerne guckt. Und das sind so Sachen, die eben diesen Roman dann so auf so eine ganz beiläufige Art dann sehr stark machen.
Tatsächlich bietet der Roman im letzten Drittel noch einen erstaunlichen Figurentwist. Das werden wir natürlich nicht hier verraten. Colson Whitehead, so scheint es, hat seinen überragenden Ruf, muss man jetzt fast schon sagen, mit diesem Roman gefestigt. Er gehört tatsächlich zu den wichtigsten Stimmen der US-amerikanischen Literatur. Wie würden Sie denn das bewerten? Wie ist er da hingekommen in diese Position? Jetzt wirklich mit diesen beiden vergangenen Romanen?
Naja, das ist ja jetzt sein 9. Roman. Also er hat unheimlich viele unterschiedliche Romane geschrieben. Also es gibt da eben wirklich so eine schwarze Mittelklasse-Geschichte. Es gibt so eine Art Zombie-Roman, den er geschrieben hat. Es gibt so einen Entwicklungsroman. Also man weiß bei ihm eigentlich nie, worauf es hinausläuft mit dem Stoff. Jetzt hat er zweimal eben einen sehr politischen Stoff gewählt, einen historischen Stoff, wo es um Rassendiskriminierung und Rassentrennung geht. Aber wie er gerade diese beiden letzten Bücher ja gestaltet hat, das ist ja schon eine große Leistung. Und ich bin wirklich, also eigentlich von Buch zu Buch beeindruckter von diesem Autoren und denke, da können wir uns noch einiges erwarten.
Gerrit Bartels über Colson Whiteheads Roman Die Nickel Boys, aus dem Englischen von Henning Ahrens übersetzt und im Karl Hanser Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.